Hallo und willkommen, liebe Hörer, zur Sendung des Letztauschring München. Der Letztauschring München macht im August traditionell seine Sommerpause. Deshalb gibt es heute nur eine etwas abgespeckte Sendung, was die Mitmacher betrifft. Nichtsdestotrotz haben wir uns vor dem Urlaub noch einmal alle getroffen, um über das Thema Wertschätzung und Anerkennung im Tauschring zu sprechen. Christine, Micha, Gabriele, Dorina und Jamun von der Arbeitsgruppe Tauschring Entwicklung.
So ein Tauschsystem, finde ich, wäre so ein schönes Übungsfeld, wie man Anerkennung dem anderen, dem Gegenüber zollt oder wie man ja das, was man bekommt, wertschätzt.
Und du meinst jetzt Wertschätzung wofür? Für die Leistung, die jemand erbringt oder für die Verwaltungsarbeit, die jemand macht im Tauschring?
Ja, auch für die.
Für alles?
Ja.
Und dir fehlt es ein bisschen oder wie kommst du da drauf?
Ja, ein bisschen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
Hast du da Erfahrung dazu? Dass du findest, dass du, was du gemacht hast, nicht wertgeschätzt wurde? Oder?
Du meinst schlechte Erfahrungen.
Egal, ob gut oder schlecht, aber wahrscheinlich eher schlecht, weil du eben findest, dass das eben zu wenig wertgeschätzt wird. Ne?
Ja, finde ich schon. Es ist ja auch eine sehr subjektive Sache, sozusagen ein Gefühl, das in einem entsteht. Ne? Mhm. Ich meine, deswegen könnten die Leute doch schon, weil man ja in irgendeiner Gemeinschaft zusammen ist, ein wenig freundlicher zueinander sein, finde ich. Nicht so wie im wirklichen Leben auch.
Hast du konkrete Vorstellungen, was du dir wünschst?
Wahrscheinlich nicht so konkret, aber ja, ich finde es einfach schade, wenn meine Leistung mit, jetzt nicht Undank, aber mit ja eben keiner großen Anerkennung bedacht wird.
Also ich habe gerade offenen Undank erfahren, und zwar habe ich am letzten Wochenende die Marktzeitung für Crosslets extrahiert, ins Layout reingetan und verschickt. Und da kam sofort eine Antwort, die Marktzeitung wäre eine Zumutung. Damit könnte man überhaupt nichts anfangen, weil die Orte für die Übernachtung nicht sortiert sind. Ich habe dann den Programmierer gefragt und er hat gemeint, nee, das geht nicht, weil die Leute ihre Anzeige selber reinstellen. Aber das war eine richtig böse E-Mail. Und ich habe schon gemerkt, dass ich mich den ganzen Sonntag darüber geärgert habe. Es kamen natürlich auch positive Rückmeldungen, wie von dir, Gabi, oder auch von einer anderen Dame, die sich bedankt hat für die Marktzeitung. Das kommt auch öfter vor. Aber es kommen auch immer wieder böse, ja, wie soll man das sagen, böse Mails. Und zwar habe ich festgestellt, überwiegend von Leuten, die rein gar kein Engagement im Tauschring an den Tag legen.
Ich stelle auch generell fest, dass das in unserer Kultur so ist, dass das Negative die größere Energie freisetzt im Allgemeinen, dass sich jemand schneller beschwert, schneller über irgendwas aufregt und gerade jemand, der sich gar nicht kümmert. Und dass diese Rückmeldekultur, dass die bei uns ganz generell sehr vernachlässigt wird. Das ist etwas, was ich bedauere und ich versuche es in meinem Leben so zu halten, nicht nur im Tauschring, sondern überhaupt, dass ich positive Rückmeldungen gebe. Und ich finde das ganz normal und wundere mich dann aber immer, was ich für eine Freude auslöse, wenn ich irgendeiner Sachbearbeiterin oder einer Frau, die in der Arztpraxis arbeitet, sage, ich finde schön, wie freundlich sie sind oder überhaupt eigentlich Freundlichkeit erkenne und anerkenne. Ja, ich kann mir das leisten. Ich habe im Moment, ich bin nicht mehr im Beruf, aber ich habe es im Beruf auch versucht und ich finde ganz speziell, wenn man sich für was engagiert, wie wir das hier alle tun, das ist freiwillig, da ist es ganz wichtig, dass man eine Lobekultur, eine Anerkennungskultur pflegt.
Ja, deine E-Mail hat bei mir auch Freude ausgelöst. Und diese negative Erfahrung war dann auch wieder verblasst danach, klar.
Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass das so selbstverständlich ist, dass man da, in meinem Job kriege ich mehr Anerkennung als im Tauschring.
Da würde ich dann für die Menschen, die mir die Anerkennung verweigern, nichts mehr machen, ganz einfach. Das kann ich mir leisten im Tauschring. Das muss ich nicht. Man kann mit den Leuten zusammenarbeiten, die man schätzt. Und es ist wie in jeder Gruppe natürlich. Dorina sagt immer, der Tauschring ist ein Abbild der Gesellschaft. Es gibt überall Leute, die Stinkstiefel sind. Und es gibt halt Leute, die freundlich sind und Manieren haben. Und dann sucht man sich halt die raus, die einem lieber sind.
Ja, das können wir im Tauschring ja noch machen, klar. Da geht es ja eher als im Beruf.
Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn ein jemand, ja, wie soll ich sagen, blöd kommt oder dass man denen auch sagt, also das, was man sich wünscht, was man als Anerkennung gerne hätte und was das mit einem macht.
Also ich finde genauso, dass es wichtig ist, das Anerkennen und das Wertschätzen. Ich weiß aber von Leuten im Tauschring, die ich kenne, die sehr zufrieden sind, also wo das recht gut läuft, dass da getauscht wird und dass da Anerkennung da ist und Wertschätzung und das sind also jetzt nicht nur, dass es nicht wertgeschätzt wird, was angeboten wird oder was gemacht wird. Also, aber es gibt eben immer wieder diese hoffentlich Ausnahmen, diese Stinkstiefel, genau, die man dann überall trifft. Ne? Aber ich würde mal, grundsätzlich eigentlich habe ich nicht wirklich jetzt so das Gefühl, also was ich nur so gehört habe oder erlebt habe oder erfahren habe, dass da eben wenig Wertschätzung da ist. Also da wird schon auch wertgeschätzt. Und es entstehen ja dann auch zum Teil Freundschaften, dass dann jemand eben immer dahin geht zum Haarschneiden oder von da, der massiert wird und passt also ganz wunderbar.
Das stimmt schon, ja.
Ja, das stimmt, klar. Und ich mache das immer so, wenn jemand meckert über irgendeine Leistung, wie jetzt mit dieser Marktzeitung, dann biete ich demjenigen an, einfach mitzuarbeiten. Mhm. Kommt zwar meistens, ich habe keine Zeit zurück, aber ich habe dieser Dame dann auch geschrieben, wie wenig Zeit ich eigentlich habe und dass ich mich freuen würde, wenn sie vielleicht die Orte oder die Anzeigen sortieren würde. Ja.
Das ist eine gute Idee.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, wenn es einer besser weiß, dann soll er es auch besser machen. Das ist immer eine gute Lösung.
Das ist dann das Beispiel von positiver Kritik. Ich meine, kritisieren ist ja nun einfach, leicht, ja, irgendwas, was einem nicht taugt. Aber wenn man halt konstruktiv dann was kritisiert, das ist ja immer willkommen.
Jetzt kommen wir mal drauf an, wie Kritik vorgetragen wird. Es gibt ja, Kritik ist ja an sich neutral oder wertfrei. Es ist nur, wenn man es jetzt mit dem Hammer sagt, was hast du denn da für eine Scheiße getrieben? Oder man sagt halt, ich hätte mir gewünscht, dass etwas so und so ist, weil ich das aus welchem Bedürfnis auch immer so brauche. Dann kann man das annehmen und dann ist der andere meistens auch bereit, das gerne umzusetzen, wenn das machbar ist.
Die Psychologen nennen das Ich-Botschaft und das ist wirklich so. Also wenn man sagt, ich hätte mich gefreut, wenn, ist es was anderes als du machst immer oder so. Also wenn man einfach wirklich von sich ausgeht und sagt, das hat mich gekränkt oder der Ton hat mich verletzt, dann ist es was anderes als diesen Ton finde ich einfach unmöglich. Das ist das, was du sagen, was du meinst, gell?
Das gibt es ja auch in der gewaltfreien Kommunikation, diese Ich-Botschaft, wo man das Du völlig rausnimmt, nur von sich redet.
Ja. Ich würde allen Tauschringlern oder Teilnehmern im Tauschring einfach empfehlen, wenn sie ein gutes Tauschgeschäft erledigt haben oder gute Erfahrungen gemacht haben, auch den Partner mal zu loben, sich zu freuen darüber, dass es geklappt hat und bei Kritik eben auch mal überlegen, was man selber dabei ändern kann.
Ich finde, dass dann, wenn man von vornherein, wenn man jetzt ein Tauschgeschäft, will ich mal sagen, abschließt, dass man von vornherein schon mal sagt, also was man möchte, was man nicht möchte, um dann im Nachhinein eben nicht zu solchen Konfliktsituationen zu kommen. Ja, dass man nicht hinterher sagt, also ich hätte es eigentlich lieber so gehabt oder ich habe mir das so vorgestellt, was auch möglich ist. Aber um dann sowas zu vermeiden, kann man ja von vornherein schon mal sagen, ich würde es lieber so, ich hätte es gerne so und so, kannst du das, machst du das? Dass man sowas dann solche unangenehmen Streitereien am hinterher dann von vornherein ausschließen kann.
Das gilt für Tauschgeschäfte, aber jetzt nicht für sowas wie Marktzeitung erstellen, nee, für Verwaltungsarbeit so. Klar. Da kann ich ja nicht vorher jeden fragen, wie hättest du gern die Marktzeitung?
Dann gibt es 800 verschiedene Versionen.
Ja, genau.
Aber ich denke, von all den Mitgliedern hast du jetzt, sagen wir mal, eine negative Zusendung.
Nee, es kommt schon ab und zu mal. Also eigentlich bei jeder Zeitung, die ich versende, kommt mal irgendein böses
E-Mail einer
zurück.
Von
klar.
Ja, das muss man prozentual sehen.
Ja, ich denke, das ist tatsächlich so, dass man versucht, es zu akzeptieren und einfach nicht an sich ranzulassen. Oh. Aber das ist schwer. Man strengt sich an und man tut was und gibt sich Mühe und dann kommt irgendwer daher und kommt mit irgendeinem unqualifizierten Zeug daher. Also die Erfahrung hat, glaube ich, jeder gemacht. Und ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob man bei völlig unqualifizierten Kritiken, ob man sich da die Mühe macht, darauf einzugehen. Also ich denke dann immer, wenn mir jemand extrem kommt, den ignoriere ich gleich gar nicht.
Gleich gar nicht.
Bevor man das du.
Das ist ein Scherz.
Okay.
Den ignoriere ich gleich gar nicht. Also, dass man einfach sagt, ich lasse mich auf dieses Niveau, auf diese Ebene nicht ein.
Da gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man so jemand sagt, nee, überleg mal, wie das rüberkommt, was du sagst. Kann helfen, muss aber nicht.
Also ein bisschen mehr Wertschätzung im Tauschring für alles, was die sich da stark engagieren, machen, wäre schon ganz gut. Und natürlich gut wäre auch, wenn mehr Leute mitarbeiten würden aktiv und nicht immer dieselben anzutreffen sind in allen Arbeitsgruppen.
Ja, was auch so ein bisschen untergeht, die ganze Arbeit, die Bürogruppe macht, die AGs machen, das Basisgremium macht, es kümmern sich die meisten eigentlich gar nicht drum, wie der Tauschring eigentlich am Laufen gehalten wird. Und da würde ich mir auch schon wünschen, dass da wenigstens mal, dass sich der eine oder andere informiert, was passiert denn da, warum, wieso, und das wäre schon mal was.
Ja, ich denke auch, es geht unter Umständen gar nicht darum, was zu tun oder was, darum geht's auch, aber auch ein Nicht-Reagieren untereinander. Also, wo ich immer sauer werde, wenn ich eine Mail schreibe mit einer konkreten Anfrage und kriege keine Antwort. Das finde ich einen Umgang, den finde ich unmöglich. Das passiert leider immer mal wieder und das merkt man sich halt dann und dann wendet man sich nicht mehr an diese Personen. Kommt vor,
bitte. Ich war das. Ich habe nicht geantwortet.
Ach so? Nein.
Ja.
Ich verstand nicht. Ich würde auch keine Namen nennen.
Okay. Wir sind zurück in der Sendung des Letztauschring München. Unser nächstes Thema ist die solidarische Landwirtschaft, Solavie, auch Gemeinschaftshof, Landwirtschaftsgemeinschaft, Versorgungsgemeinschaft, insbesondere in der Schweiz, regionale Vertragslandwirtschaft. Als Solavie wird eine Form der Vertragslandwirtschaft bezeichnet, bei der eine Gruppe von Verbrauchern auf lokaler Ebene mit einem Partner, dem Landwirt, kooperiert. Die Verbraucher geben eine Abnahmegarantie für 6 Monate oder ein Jahr für die Produktion des Landwirtes und erhalten im Gegenzug Einblick und Einfluss auf die Produktion, zumeist biodynamisch oder anderweitig ökologisch orientiert. In einigen Fällen geben die Verbraucher dem Landwirt auch ein zinsgünstiges Darlehen, um den Aufbau des Hofes oder die Umstellung auf ökologische Produktion zu ermöglichen. Diese Partnerschaft unterstützt eine lokale Produktion und eine lokale Ernährung. Das Konzept der solidarischen Landwirtschaft entstand in den 60er Jahren in Japan, wo heute etwa ein Viertel der Haushalte an einem Taikai, zu Deutsch Partnerschaft, beteiligt sind. In den USA entwickelte sich die dort Community Supported Agriculture, CSA, genannte Wirtschaftsweise jedoch unabhängig davon in einem Kreis um den biodynamischen Landwirt Trauger Groh und durch den aus der Schweiz eingewanderten Jan van der Thuyn. Dort bestehen CSA-Gemeinschaften seit 1985, zurzeit mit etwa 1500 Gruppen. Bei Genf in der Schweiz besteht seit 1978 die Kooperative Les Jardins de Cocagne, Schlaraffengärten. Im Februar 2011 in Altstetten bei Zürich gründete sich der Verband Regionale Vertragslandwirtschaft RVL mit derzeit 52 Mitgliedern. In Österreich gilt die 2011 gegründete Initiative Demeter Ochsenherz in Gänserndorf als Keimzelle, bezeichnet als gemeinsame Landwirtschaft, GELA. In Frankreich existiert dieses Kooperationskonzept unter dem Namen Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, kurz AMAP, Verbrauchervereinigung für die Beibehaltung der bäuerlichen Landwirtschaft genannt. Es handelt sich dabei um regional agierende Vereine, die der gesicherten Abnahme von landwirtschaftlichen Produkten aus deren Herkunftsregion durch ihre Mitglieder und Unterstützer dienen. Typische Produkte sind Früchte, Gemüse, Eier, Käse, Fleisch und weitere Erzeugnisse. In Deutschland gilt der Demeter-Betrieb Buschberghof in Fuhlenhagen als Keimzelle für die zurzeit, das heißt im März 2016, 102 Gemeinschaften der Solavie. Viele weitere Öko-Bauernhöfe sowie Food-Coops bieten als wesentlich einfachere Variante sogenannte Öko-Kisten im regelmäßig kündbaren Abonnement an. Das Münchner Kartoffelkombinat ist noch in der Testphase. Ziel ist die komplette Übernahme einer Biogärtnerei in Form einer Genossenschaft. In Deutschland und weiteren Ländern dann wurde das Konzept einem breiteren Publikum erstmals 2005 durch den Dokumentarfilm Farmer John mit Mistgabel und Federboa bekannt. Im Frühjahr 2013 wurde der Dokumentarfilm Die Strategie der krummen Gurken über ein Projekt solidarischer Landwirtschaft in Deutschland der Gartenkoop Freiburg vom alternativen Filmkollektiv Gine Rebelde veröffentlicht. Die Dokumentation Bauer sucht Kraut aus dem Jahr 2015 porträtiert verschiedene CSA-Höfe in Österreich. Christine hat nun für uns einen Solawi-Bauern aus Au in der Hallertau interviewt.
Ich bin heute in Au in der Hallertau bei wunderschönem Wetter und besuche den Schorsch auf seinem Hof. Und dieser Hof wird geführt auf einer etwas ungewöhnlichen Art, nämlich als solidarische Landwirtschaft. Ich selber bin Mitglied in dieser solidarischen Landwirtschaft und kenne den Schorsch schon eine Weile. Ich bin auch hier mit zum Helfen. Und jetzt möchte ich doch dich mal fragen, Schorsch, was hat dich bewogen, dass du deinen Hof in eine solidarische Landwirtschaft aufgebaut hast und was das bedeutet?
Ja, Hof ist ein bisschen übertrieben. Es ist ein kleines Anwesen mit 6 Hektar Grund, was viel zu klein ist für einen normalen landwirtschaftlichen Betrieb. Das war auch schon zu klein, als meine Großeltern dieses Anwesen gekauft haben in den 20er Jahren. Die mussten schon hart arbeiten und haben nur knapp überlebt. Das Anwesen war auch schon zu klein, als meine Großeltern es in den 20er Jahren gekauft haben. Sie mussten hart arbeiten und konnten nur überleben, nur dadurch überleben, dass sie ihren Wald verkauft haben. Meine Eltern, also meine Mutter war das einzige Kind und musste schon als Teenager hart arbeiten auch. Und bei der Gelegenheit hat sie meinen Vater kennengelernt, als sie unseren Waldacker mit ein paar Ochsen gepflügt hat. Genau, mein Vater kam aus der Kriegsgefangenschaft heim und hat im Wald Pilze gesammelt. Mein Vater ist also vor 10 Jahren gestorben und hat mir und meinem Bruder dieses Anwesen vererbt. Und ich war seinerzeit auf einem großen Biobetrieb beschäftigt und habe den mit aufgebaut. Und dann haben wir uns überlegt, auf dem Anwesen was Eigenes anzufangen. Es war klar, dass wir eine Nische brauchten, das heißt, dass wir etwas produzieren wollten oder mussten, was andere nicht machten, damit wir nicht auf dem Markt konkurrieren mussten mit wesentlich besser ausgerüsteten Betrieben, die bessere Standorte hatten, bessere Böden oder einfach mehr Marktnähe und so weiter.
Du sagst, wir haben das vor 7 Jahren sowas in der Art. Das war aber noch nicht die solidarische Landwirtschaft, die du da gemacht hast.
Nee, das war meine Frau und ich. Wie gesagt, wir lebten fast 20 Jahre außerhalb, in der Nähe von Würzburg, auf einem großen Biobetrieb. Und als eben vor 10 Jahren mein Vater starb, war bei uns auch gerade eine Umbruchssituation, dass die Kinder mit der Schule fertig waren und studieren anfingen und plötzlich unser Haus leer war. Und da kamen wir auf die Idee, auf dem geerbten Anwesen was Eigenes anzufangen.
Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, das als solidarische Landwirtschaft zu machen? Weil es lief ja wohl erstmal, wie ihr das angefangen hattet.
Ja, wir hatten halt die Idee, Asiasalate zu produzieren und die in München an japanische Kunden zu verkaufen. Und das war unsere Nische. Und die Asiasalate wuchsen erstaunlich gut auf unseren Böden. Ja, das ging so 6-7 Jahre. Ja, und dann machte eine Kundin von uns eine Permakulturveranstaltung in München. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann die Greta kennengelernt, eine junge Lehrerin aus München, die gerade eine Food Coop gründen wollte. Und da habe ich dann eben auch mitgemacht.
Bei dieser Food Coop hast du mitgemacht?
Genau. Das ist natürlich immer eine Frage der Zeit, bis die Greta dann ab und zu auch zu mir oder zu uns auf dem Hof gekommen ist und mitgeholfen hat, gesehen hat, wie zeitaufwendig und arbeitsaufwendig dieser Lieferservice mit diesen Asia-Salaten nach München rein war. Ja, sie meinte, dass das einfach zu viel Energieverbrauch war, die Fahrerei auch in München, freie Hauslieferung. Und hat sie eben den Anstoß dazu gegeben und hat gesagt, lass uns doch eine solidarische Landwirtschaft machen. Ich hatte darüber schon gelesen und war deshalb nicht ganz überrascht von dieser Idee und war offen dafür und sie hat gemeint, sie hilft auch dabei mit und ja, und dann haben wir es halt letztes Jahr im April haben wir dann gestartet.
Und wie war das? Wie war der Start? Was habt ihr da gemacht? Weil ihr seid ja nicht nur ihr beide, also ich bin ja zum Beispiel auch mit dabei, es sind also auch noch viele andere dabei. Wie läuft das jetzt mit dieser solidarischen Landwirtschaft?
Ja, die Idee ist halt, dass eine Gruppe von Verbrauchern, wie man so schön sagt, sich zusammentut und sich einen Gärtner oder einen Landwirt sucht und mit dem dann das, einen Deal macht sozusagen, dass halt der Gärtner oder Bauer für diese Gruppe die Lebensmittel produziert, also Gemüse oder auch Fleisch, je nach Richtung oder Wunsch. Oder auch Qualität in Bio oder konventionell. Oder
es ist immer Verhandlungssache. Wie ist eure Ausrichtung jetzt, weil du gerade sagst, konventionell, Bio?
Ja, wir haben ein Bio-Zertifikat und ja, unsere Entwicklung geht Richtung Permakultur. Permakultur, es ist ein Begriff, der aussagt, dass man praktisch nicht ständig neu anbaut, sondern mehr so Dauerkulturen, mehr in Richtung Dauerkulturen geht. Obstbaumkulturen, Beeren, Beerensträucher, alles was halt mehrjährig ist oder sich selbst wieder aussät. Also es gibt auch einjährige Pflanzen, die, wenn man sie blühen lässt und an Ort und Stelle lässt, dass sie sich dann wieder selber aussehen und nächstes Jahr wieder dort wieder neue Salate entstehen oder was auch immer.
Das bedeutet auch, dass die Arbeit, die ihr jetzt habt, die hier anfällt, die ja ziemlich reichlich ist, sich irgendwann mal auch etwas verringert, dass ihr also nicht mehr so viel Aufwand betreiben müsst, um die Ware herzustellen. Und was mich noch interessiert ist auch, wie verteilt ihr jetzt die Produkte? Kommen die Leute zu euch oder liefert ihr aus oder habt ihr Sammelstellen? Wie macht ihr das?
Das System ist so, dass halt geerntet wird und also ja, tagesfrisch praktisch geerntet wird bei uns. Also wir liefern am gleichen Tag noch aus, an dem wir ernten. Morgens ernten wir und nachmittags fahren wir dann nach München und nach Freising und nach München und bringen die Ernte dann zu Abholstellen. Wo unsere Mitglieder sich dann die Sachen holen.
Mhm. Und wie viel seid ihr jetzt zurzeit? Also wie viele Mitglieder gibt es jetzt bei dieser solidarischen Landwirtschaft?
Momentan sind wir knapp 40. Wir bräuchten aber schon noch einige mehr Mitglieder, um eben nicht nur kostendeckend zu arbeiten, sondern um auch Klagen bilden zu können für Investitionen in die Infrastruktur. Wir bräuchten Gewächshäuser, wir brauchen Brunnen, wir brauchen Stromversorgung, wir brauchen Gebäude, Arbeitsräume zur Aufbereitung und so weiter.
Wenn jetzt jemand das hört, das was wir hier, unser Gespräch, und ist interessiert, sich da bei dir zu melden oder da mitzumachen, überhaupt erstmal ein paar Informationen zu kriegen, wie könnte er das machen, wo müsste er sich hinwenden? Gibt es da, habt ihr einen Internetauftritt, beziehungsweise wo könnten denn die Leute, die jetzt da denken, ja das wäre was für mich, sich mal informieren?
Ja, Internet ist in Arbeit. Also im Moment haben wir noch keine Website. Wir sind jeden Montag in München an der Ausgabestelle in der Dachauer Straße, Leonrodplatz.
Das ist da im Kreativquartier, genau, ja, da könnte man euch finden.
Von
ja?
17 bis 18, von 17 bis 20 Uhr. Mhm. Und wir stehen dort jederzeit für Fragen oder Ja,
für Interessenten, könnten da montags zwischen 17 und 20 Uhr zum Leon-Roth-Platz ins Kreativquartier kommen und treffen auf jeden Fall entweder dich oder die Greta dort an, um dann sich mit euch zu unterhalten und Mitglied zu werden in dieser solidarischen Landwirtschaft. Es gibt doch zwei verschiedene Formen. Also einmal so diese Vollmitgliedschaft, die also nicht mit Erntehelfer sind, und es gibt auch noch diese Möglichkeit, hier am Hof mit oder im Garten mit zu helfen.
Ja, ich meine, das Prinzip solidarische Landwirtschaft gründet eigentlich auf die Mithilfe der Mitglieder. Deswegen solidarisch. Mhm. Das ist aber allerdings nicht immer umsetzbar, aus verschiedenen Gründen. Die Leute sind berufstätig unter der Woche, am Wochenende, wenn Zeit wäre, dann passt manchmal einfach das Wetter auch nicht. Und
genau, das sind verschiedene Umstände, die eben dafür oder dagegen sind. Aber wenn da jemand ist, der da wirklich brennt, und ich gehöre ja damit dazu, hier immer mal aus der Stadt rauszufliehen, dann ist das hier ein schöner Ort, wo man wirklich arbeiten kann und wo man in der Natur sein kann, wo man sich wirklich frei fühlen kann, finde ich. Ja. Schorsch, ich danke dir für das Gespräch. Ich möchte ganz kurz nach den Marius, der hier neben uns sitzt, fragen. Marius, wie bist du jetzt hier involviert in dieser Gemeinschaft? Was hat dich hier dazu bewogen, hierher zu kommen? Ich sehe hier, du hast eine Jurte aufgebaut, du wohnst also hier. Erzähl uns doch mal noch vielleicht kurz, wie du dazu kamst, was du hier machst und wie es dir dabei geht.
Ja, ich hatte so vor ungefähr 2 Jahren die Idee, mir eine Jurte zu bauen, und ja, seit diesem Jahr wohne ich endlich darin. Und ich hatte eigentlich erst vor, in der Stadt zu bleiben, und es gab da auch ein paar Optionen, meine Jurte da irgendwo hinzustellen. Das hat mir alles irgendwie nicht so richtig gefallen, und eigentlich hat sich in meinem Inneren schon alles Richtung Land orientiert. Das habe ich dann aber erst gemerkt, als ich schon hier war. Es war dann alles sehr spontan und ja.
Und du machst jetzt bei dem Projekt dieser solidarischen Landwirtschaft aktiv mit?
Ja, genau. Also ich wohne jetzt hier und ich helfe mit bei dem, was anfällt.
Und wie geht's dir dabei? Also seit wann bist du hier? Wie lange bist du hier? Und wie fühlst du dich jetzt hier dabei?
Ich glaube, ich bin jetzt seit April hier, und ja, es ist ein ganz anderes Leben natürlich als vorher, und es gefällt mir sehr.
Gefällt dir sehr? Gut, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich bin ja auch schon seit über einem Jahr dabei und mir gefällt es genauso sehr, obwohl ich nicht hier wohne, sondern nur zum Helfen komme. Und wer also Interesse hat, sollte sich doch am Montag mal dort einfinden. Ich denke, dass das wirklich eine gute Sache ist, ein gutes Projekt ist, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Schorsch, vor allen Dingen auch bei dir, Marius, und wünsche uns allen weiterhin viel Erfolg dabei.
Der Tauschring München hat kein eigenes Gebäude, da man bisher Miete nicht mit Talenten bezahlen kann. Umso glücklicher sind wir über Institutionen wie das Werkhaus und das Selbsthilfezentrum SHZ, um nur 2 Beispiele zu nennen, die uns Räume zur Verfügung stellen. Im Werkhaus in der Leon-Roth-Straße 19 befindet sich unser Büro im Vorderhaus, und im angeschlossenen Café Wildwuchs finden immer unsere Infoabende statt, übrigens jeden 2. Mittwoch im Monat außer im August um 19.30 Uhr. Und unser Sonntagsfrühstück am 1. Sonntag des Monats. Das nächste Sonntagsfrühstück ist am 4. September von 11 bis 14 Uhr. Im Werkhaus und im Café Wildwuchs finden jede Menge andere Aktivitäten statt. Im Café treffen sich zum Beispiel auch andere Gruppen, wie die spirituelle Runde. Der Leiter dieser Gruppe ist Joachim Antweiler. Die offene Gesprächsrunde findet jeden 4. Mittwoch um 19 Uhr im Werkhaus statt, im Café Wildwuchs, und jeder ist dabei willkommen. Das große Thema ist die Spiritualität, das Bewusstsein und das Leben. Joachim stammt aus der Nachkriegsgeneration und hat aus den vielen Widersprüchen, mit denen er im Leben konfrontiert wurde, Heilung gesucht und gefunden. Das mit anderen zu teilen, sie auf ihrem Weg zu unterstützen, ist sein inneres Anliegen. Christine vom Tauschring hat Joachim nach einer der Sitzungen gesprochen.
Hallo Joachim, ich habe dich jetzt gerade im Werkhaus getroffen. Und was du hier machst, sah für mich ganz spannend aus, klang ganz interessant. Und jetzt würde ich doch gerne mal wissen, was das ist, was du hier machst.
Also wir haben hier schon seit vielen Jahren eine offene Runde, Liebe, Spiritualität und Bewusstsein, die mir übertragen wurde zu leiten, nachdem die vormalige Leiterin durch Familienveränderung ausgeschieden war. Und hier treffen sich lose einmal im Monat Menschen zu den Themen, die eben die drei Überschriften andeuten, und tauschen sich darüber aus.
Und wie kommst du dazu oder wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
Natürlich geführt, auch selbst beschenkt. Ich meine, dienen zu dürfen ist das größte Geschenk. Und aus der Verwirrung meiner Biografie heraus, auch aus der, ich segne die Kirche, ja, im Nachhinein, aus dem Katholizismus mich langsam herausarbeitend, ist mir eben die Welt des Spirituellen erschlossen worden, und das mit anderen zu teilen und zu verschenken, die Freude daran, das ist mein Anliegen.
Und das machst du jetzt vorwiegend oder ausschließlich jetzt hier in dieser Runde, oder hast du da noch andere Ebenen, ja, wo du dich bewegst?
Und zwar die Schlange, die Warteschlange im Lebensmittelmarkt, die war mir früher abhold. Ja, die hatte so ein Gift, mir die Zeit zu stehlen. Und heute stehe ich da. Es gibt ja diese pharaonische Schlange da, an der Stirne austretend, oder die sich in den eigenen Schwanz beißt. Also der heilige Augenblick ist überall. Es hängt von mir ab. Mhm. Und wenn er nicht an der Warteschlange ist, dann ist er auch hier nicht. Dann wird es hier nur eine Farce und ein Spiel. Eine eitle Selbstbefriedigung.
Das heißt also, du lebst diese Idee oder diesen Gedanken immer. Also du bist immer im Jetzt mit diesem Gefühl, dieser Einstellung, und kannst dadurch, sagen wir mal, unwegsame Sachen, die tagsüber passieren, ganz gut damit umgehen.
Wir hatten ja heute das Thema Karma und Schicksal. Und solange ich die Vergangenheit nicht kompostiert habe, ja, indem ich sie verstanden, begriffen, angenommen, vergeben und verziehen habe, ist sie wie ein Sog und ich bin nicht gegenwärtig. Oder ich fliehe in die Zukunft, weil mir die Gegenwart unerträglich ist, weil mich ja eben die Vergangenheit verfolgt. Ja. Und dies Geschenk selbst bekommen zu haben, das zu durchschauen und verändern und heilen zu dürfen, gebe ich weiter, weil ich kann nur haben, was ich schenke.
Das stimmt. Dann würde ich doch, wir haben jetzt hier noch eine Teilnehmerin von der heutigen Runde sitzen, die Susanna. Und ich würde dich jetzt noch ganz kurz fragen, Susanna, wie ist dieses Treffen für dich gewesen?
Ja, ich war heute das erste Mal hier und war sehr gespannt, was mich da erwartet. Und ich habe also dann den Joachim gehört mit sehr, sehr vielen neuen Sachen zum Teil für mich und auch alter. Und das war für mich unwahrscheinlich viel und mein Kopf hat gebrummt. Wir sind dann aber in die Stille gegangen und aus dieser Stille heraus konnten wir dann also weiter am Thema arbeiten und ich finde das schon sehr, sehr interessant.
Okay, ich bin ja auch dazu gekommen, ich will jetzt nicht sagen wie die Jungfrau zum Kind, aber ich bin hier in die Runde reingekommen und habe eigentlich nur den Schluss mitgekriegt, aber ich habe das vom Gefühl her, dass das recht spannend ist und deshalb wollte ich auch sofort mit dir ein kurzes Interview führen. Joachim, mhm. Hast du uns jetzt noch was weit noch zu sagen über dein Leben oder dein, ja, dann machen wir das noch.
Also ich hatte lange Mühe, ein Mann zu sein, ein Deutscher. Ich schämte mich, ich war stark mit Schuld- und Schamgefühlen besetzt, vergiftet. Ja, ich hatte auch eigenaggressiv Allergien entwickelt, das sind ja Selbstverletzungssymptome, und ich freue mich heute, es zu sein, beides, Mann und Deutscher, und sehe die Dramatik der Gegenwart als einen Heilungsprozess, eine Selbstreinigung von Konfliktfeldern, die sich aneinander aufreiben, damit Neues werde. Also ich habe keine Zukunftsangst, sondern ich sage, das muss geschehen. Wenn es nicht in Liebe verwandelt wird, dann wird es wie der Rohdiamant am Schleifstein geschliffen werden, bis es ganz fein ist und die Seiten das Sonnenlicht tausendfach widerspiegeln.
Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil ja die Liebe wirklich das Entscheidende ist. Und leider sind wir nicht immer in der Liebe, aber wir sind ja lernfähig und arbeiten daran. Ich danke dir für dieses spontane und schnelle Interview und wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg. Dankeschön.
Und ich danke für das Vertrauen und freue mich, uns bald wiederzusehen.
Ja, sehr schön.
Leben ist geben, wer gibt, dem geht's gut. Tauschen kann jeder, gib und nimm nur Mut.
Kuchen backen, Päckchen backen, Rosten fernen, Englisch lernen, Socken stopfen, Teppich klopfen, Kleidchen nähen, Gassi gehen. Leben ist geben, wer gibt, dem geht's gut. Tauschen kann jeder, gib und nimm nur Mut. Herrenschuhe, Wäsche, Tour, Fahrrad flicken, Fußball kicken, Birnen wechseln, Futter, Heck laut und nutzen, Fenster putzen. Leben ist geben, wer gibt, dem geht's gut. Tauschen kann jeder, gib und nimm nur Mut. Hier mal helfen wie die Elfen, da was holen, auf flinke Sohlen, dort was zeigen und erklären, was verstehen, sich bewähren. Geben ist geben, wer gibt, dem geht's gut. Tauschen kann jeder, gib und nimm nur Mut. Alles tauschen, Freundin lauschen, Albrecht Jung und andersrum. Menschen, Nachbarn und Kollegen, alle glücklich Freundschaft pflegen. Leben ist geben, wer gibt, dem geht's gut. Tauschen kann jeder, gib und nimm nur Mut.
Das war wieder mal unser Tauschringssong von René Scholz aus Frankfurt. Und jetzt kommen noch ein paar Termine vom Tauschring München. Da wäre am 4. September von 11 bis 14 Uhr das Frühstückstreffen. Das ist ein Sonntag im Café Wildfuchs im Werkhaus. Am 6.9. von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im ASZ in der Deiserstraße 37, Stadtteiltreffen Sendling. Dann kommt unser Infoabend am 14.9. um 19.30 Uhr im Werkhaus in der Leon-Roth-Straße, am 15.9. von 18 bis 20 Uhr im SHZ in der Westendstraße 68, unser Stadtteiltreffen Westend. Das nächste Sonntagsfrühstück ist dann am 2. Oktober von 11 bis 14 Uhr im Werkhaus im Café Wildwuchs. Am 4.10. findet in der Oberländerstraße 36 das Stadtteiltreffen Sendling statt von 19 bis 21 Uhr und am 12. Oktober ist im Werkhaus um 19.30 Uhr wieder der Infoabend. Die nächste Sendung ist am 13. Oktober. Der zweite Donnerstag im Monat ist immer Sendezeit bei Radio Lora für den Tauschring. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Dieses Stadtteiltreffen in Sendling findet immer an jedem ersten Dienstag im Monat statt. Es wird abwechselnd von Tauschnetz und Tauschring veranstaltet. Wenn Tauschnetz der Veranstalter ist, findet das Treffen in der Deiserstraße statt. Und beim Tauschring als Veranstalter findet das Treffen in der Oberländerstraße 36 statt. Dann gibt es noch den Tauschabend bei Elisabeth in Neuhausen, und zwar immer am ersten Freitag eines ungeraden Monats. Der nächste Termin ist der 2. September. Der Tauschabend findet in der Nymphenburger Straße 145 im 1. OG statt, und zwar bei der Firma Wortlautschrift. Das Stadtteiltreffen Westend findet immer am 3. Donnerstag im Monat jeweils von 18 bis 20 Uhr statt. Danach ab 20 Uhr findet die öffentliche, also Tauschring öffentliche Sitzung des Basisgremiums statt, auch im SHZ in der Westendstraße 68. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Am 13. Oktober werden wir wieder vollzählig sein. Sabine, Christine, Gabriele, Micha und Dorina, das bin ich. Bis dann. Tschüss.